Hallo, ich bin der Max Malaun. Es freut mich, dass ihr dabei seid bei meiner neuen Webserie 19,5 Fragen an Fotograf XY. 19,5 Fragen ist eine neue Webserie, die wir gestartet haben, wo wir verschiedene Fotografen interviewen, sei es aus dem Bereich Autofotografie, People-Fotografie, Corporate-Fotografie oder was auch immer, und sie zu ihrem Berufsalltag interviewen. Wir sind da bei mir im Studio. Und heute bei mir auf dem Sofa ist der Boris Baldinger. Boris Baldinger stelle ich euch vor als den Instagram-Fotografen. Er macht natürlich auch noch andere Bilder. Ich freue mich darauf, ihn heute im Studio begrüßen zu dürfen. Viel Spaß. Ich habe den Boris Baldinger heute bei mir im Studio, Instagram-Fotograf, wie ich ihn vorstelle. Er macht selbstverständlich noch ganz viel anderes. Hallo Boris.
Hallo Markus.
Neue Webserie, 19,5 Fragen. Mal schauen, vielleicht werden es sogar weniger. Hoffen wir aber, dass wir durchkommen. Wir beginnen gleich mit der halben Frage. Wie geht es dir?
Mir geht es super, Dankeschön. Schön, dass wir da sein. Ich habe mich sehr gefreut auf den heutigen Tag.
Cool, Dankeschön. Die erste Frage: Wie findest du deine Kunden?
Das ist eine gute Frage. In der Regel ist es so, dass die Kunden mich finden. Und zwar hatte ich, als ich mich selbstständig gemacht habe, vor ziemlich genau 3 Jahren, hatte ich eine coole Unterstützung von meinen damaligen WG-Mitbewohnern. Die haben eine Social-Media-Aktion gestartet und mir so einen richtigen Boost gegeben, also einen Booster, mehr oder weniger. Da waren über 250 Leute, die dabei mitgemacht haben, und ich habe an dem einen Tag, am 1. April 2015, fast 200.000 Leute erreicht. Und das war natürlich ein Riesengeschenk für mich. Und ich konnte, ich sage jetzt mal, die ersten 6 Monate konnte ich auf dieser Welle reiten. Und somit haben viele Leute sich bei mir gemeldet, die haben das mitbekommen, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Haben danach gesagt, ja, kannst du uns fotografieren, und ich habe eine neue Firma aufgebaut und, und. Also wirklich Kontakte, die ich teilweise seit 10 Jahren nicht mehr gesehen und gehört habe, haben sich wieder gemeldet bei mir. Und so hatte ich dann 6 Monate Zeit zu beweisen, dass ich fotografieren kann, dass ich auch liefern kann, und so konnte ich einige Referenzen aufbauen, und dementsprechend ging es dann eigentlich so weiter. Das heißt, Mund-zu-Mund-Werbung und ein bisschen Promotion. Und später habe ich dann auch angefangen, Instagram richtig zu nutzen. Und mit Instagram war dann wirklich so, war es so, dass ich jeden Tag in den Köpfen von den Leuten war, weil ich habe jeden Tag gepostet. Und auch so sind dann des Öfteren Leute auf mich gestoßen. Mhm. Also dementsprechend, ich finde meine Kunden über Mund-zu-Mund-Werbung und über Online-Kanäle, hauptsächlich Facebook und Twitter und Instagram. Mhm.
Ich habe vorher gesagt, du bist nicht nur Instagram-Fotograf. Wie verdienst du dein Geld? Also wenn du das ein bisschen dein Gesamtportfolio anguckst, wie teilt sich das ein bisschen auf?
Ganz am Anfang war es wirklich die Fotografie. Das war mein Haupttreiber. Ich habe aber, wo ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich noch die Möglichkeit, für die Swisscom ein 20% Projektmandat anzunehmen. Auch das habe ich heute noch. Das war so eine Art wie die Baseline, die mir so das ruhige Gewissen gegeben hat, dass ich vorwärts machen kann, dass ich mich auf die Fotografie konzentrieren kann. Das ist sicher ein Teil meines Einkommens. Dann aber mit der Fotografie ganz am Anfang wirklich die restlichen 80% abgedeckt. Mittlerweile sieht das ein bisschen anders aus. Mittlerweile verdiene ich Geld immer noch zu einem großen Teil mit meiner Business- und Corporate-Fotografie. Dann habe ich aber eine zweite Firma aufgebaut, die nennt sich Meatmaker. Also die GmbH heißt ein bisschen anders, aber die Agentur, die wir jetzt aufbauen, heißt Meatmaker. Da betreiben wir Influencer-Marketing und dürfen schon diverse Kunden betreuen, machen Workshops und geben unser Wissen weiter an vor allem Unternehmen. Und Instagram ist auch ein Revenue-Kanal, der ist noch nicht so groß, aber auch dort verdiene ich Geld.
Schließt sich der Kreis wieder mit Instagram.
Ja, genau.
Wir kennen uns ja seit Jahren, das war so ungefähr 2000 oder noch früher, 99, sowas in dem Stil.
2001,
glaube ich. Ja, ja. Und beide sind wir aus dem Hobby, haben wir uns aus dem Hobby den Beruf gemacht.
Genau.
Was waren und sind deine Vorbilder in der Fotografie?
Da bin ich vielleicht ein bisschen ein schlechter Fotograf, ich habe nicht wirklich ein Vorbild. Ich könnte jetzt nicht sagen, der Andy Warhol als Künstler oder Michel Kahn.
Oder Inspirationsquelle.
Inspirationsquellen sind für mich nicht Künstler an sich, sondern es sind für mich Menschen, die aus ihrer Komfortzone heraustreten.
Ein guter Punkt.
Das sind alle Menschen, die es irgendwo schaffen, seien es Künstler oder Techniker oder sonst irgendwelche Menschen, die einfach sagen, nein, ich habe genug von dem gesellschaftlichen Druck, mich irgendwo eingliedern zu müssen, sondern genau aus diesem Konstrukt ausbrechen und etwas tun, was ganz viele eigentlich gerne machen möchten, aber nicht den Mut dazu haben. Das sind Menschen, die mich inspirieren. Ich habe ganz, ganz, ganz lange selber daran gearbeitet, aus diesem Konstrukt auszubrechen, aus diesem Druck der Gesellschaft. Es war super schwierig. Ich habe 16 Jahre lang habe ich mit mir gekämpft, habe ich einen Kampf in meinem Kopf. Lohnt sich das? Und wie funktioniert es? Darum finde ich Leute, die aus der Komfortzone herauskommen, die inspirieren mich.
Es ist interessant, das ist jetzt zwar nicht im Skript die Frage, aber das mit der Komfortzone, die muss man verlassen auf ein Stück weit, kommt aber in eine neue Komfortzone, finde ich.
Ja, also ganz am Anfang sind die Ängste und der Zweifel, den einem wirklich das Leben schwer macht. Also der Moment, als ich meinen Job gekündigt habe und die darauf folgenden 5 Monate, die waren furchtbar. Also ich konnte mich da nicht wirklich drauf freuen, aber ab dem Moment, als ich wirklich die Zeit hatte, mich auf das zu konzentrieren, was ich wirklich machen wollte, ist auch alles gut gekommen. Also die Zweifel und die Sorgen, die waren dann wie weggespült.
Ja.
Und man hat einen neuen Fokus und den kennt man gar nicht. Jahrelang war ich gerne in der Exekutive. Also ich hatte es sehr gerne, wenn mir Leute gesagt haben, Boris, mach das. Ich habe es gemacht, ich habe es zur Zufriedenheit ausgeführt, aber ich war nie der Mensch, der dann eigentlich gerne gesagt hätte, ich mache jetzt selber was oder ich baue was auf oder ich muss selber schauen, dass das Geld reingeht. Ich hätte mir das nie vorstellen können. Mhm. Und irgendwann habe ich dann aber wirklich so das Bauchgefühl und das Kopfgefühl und irgendwie hat es einfach nicht mehr gepasst für mich und dementsprechend bin ich dann selbst ausgebrochen aus dieser Komfortzone und hatte ziemlich schnell sehr viel Freude und ja.
Schön.
Von einer Komfortzone dann in die nächste und jetzt probiere ich wieder auszubrechen. Also ich suche jetzt, wie ich das vorhin off-camera schon gesagt habe, suche ich eigentlich auch wieder ein bisschen was Neues.
Cool. Wir schließen mit dem Bogen ein bisschen nochmals zu Instagram, bewegen uns ein bisschen in der Instagram-Welt. Instagram in aller Munde, vor allem bei uns Fotografen. Ist es das Allerweltsheilmittel für die Fotografen?
nein, es ist kein Allerweltsheilmittel. Instagram ist alles. Es ist eine tolle Plattform, um neue Menschen kennenzulernen, sich inspirieren zu lassen, Reisen zu planen, sein Portfolio zu zeigen, aber auch, es ist auch eine Quelle des Frustes und der Verzweiflung, weil man kann starten, man hat einen gewissen Erfolg, dann sieht man plötzlich, bricht es wieder ein und dann hat man wieder kein Engagement und keine Likes, dann überlegt man sich, was mache ich jetzt? Und dann stellt man plötzlich fest, dass man mit seinen Bildern eigentlich wie ein bisschen eingeengt ist im Thema, weil Instagram liebt, wenn man sich fokussiert auf ein Thema. Zum Beispiel bei mir ist es die Schweiz und die Schweizer Berge und irgendwie habe ich aber auch Lust, anderes zu entdecken. Ich habe auch Lust, Städte zu entdecken. Ich habe auch Lust, Menschen zu fotografieren. Und dementsprechend ist Instagram alles. Es ist Freud und Leid des Fotografen. Es ist Einkommensquelle, aber auch Quelle der Frustration, würde ich jetzt mal sagen.
Du hast jetzt gerade ein paar Dinge aufgezählt, was Instagram ist. Wenn du jetzt aus einer Fotografensicht schnell argumentierst, was sind reine Vorteile? Wir kommen auch noch dazu, was sind die Nachteile? Was wären die reinen Vorteile für einen Fotografen, auf Instagram aktiv zu sein?
Die Vorteile sind die Inspiration. Also wenn ich mich in einem Thema bewege, ich finde zu jedem Thema ganz, ganz viele Bilder. Ich finde spannende Menschen. Ich kann diese Menschen direkt anschreiben. Das macht der Schweizer in der Regel nicht so gerne. Also die Kommunikation, das empfehle ich also wirklich jedem, dass man effektiv Leute anschreibt. Und wenn sie nicht antworten, dann den Nächsten anschreiben. Und wenn der auch nicht antwortet, den Nächsten anschreiben. Und auch Kollaborationen suchen, Inspirationen, zusammenarbeiten. Das ist ein riesiger Vorteil.
Also du sprichst beim Anschreiben mit Kooperationen.
Magst du mal was mit mir machen?
Ja,
Gehst du mit mir mal auf die Straße? Ja. Darf ich dich fotografieren?
Genau.
Magst du mich fotografieren? Ja. Das sind Fragen, die man stellen kann. Das Schlimmste, was passieren kann, ist keine Antwort oder ein Nein. Mhm. Kooperationen kann man aber auch mit Unternehmen, Firmen und Ferienregionen oder Hotels oder Brands, Produkten kann man anfragen. Ich finde euer Produkt geil. Schaut mal, in jedem von meinen Bildern habe ich den Sneaker dabei. Dürfte ich mal für euch arbeiten? Also ich finde auch Jobs da, proaktiv. Ich finde Kollaborationen mit Hotels und Tourismusregionen auf Instagram. Man muss einfach nur fragen. Der Schweizer empfindet das als frech. Also auch ich habe das am Anfang als frech und als, ja, das macht man nicht. Ein bisschen so eingeschätzt, aber wenn man dann mal anfängt und diese Erfolge auch erzielen kann, funktioniert das tipptopp. Ein Beispiel ist, wir haben mit Meetmaker ein Insta-Meet organisiert für Luzern Tourismus und die Rigibahnen. Und da habe ich die Migro SportX angeschrieben. Wir möchten gerne draußen schlafen, wir brauchen Zelte und Schlafsäcke. Die Migro SportX hat gesagt, super, machen wir. Ihr bekommt 10 Schlafsäcke, die dürft ihr nachher behalten und die Zelte, die müssen wir wieder zurückhaben. Dann haben wir 2 Tage später hatten wir ein Riesenpaket, also 2 Pakete mit Zelten und Schlafsäcken. Kollaboration. Die Migro war nachher vertreten, wir haben ihnen Bilder zur Verfügung gestellt, sie sind im Video ganz am Ende mit dem Logo auf, also Migro SportX war dann auch mit dem Logo zu sehen. Und einfach fragen.
Cool, also, wenn ich das so höre, dann müsste eigentlich jeder Fotograf, der jetzt das sieht, sehr wahrscheinlich gleich einen Instagram-Channel eröffnen, wenn er das noch nicht hat. Jetzt gibt es aber eben nicht nur alles schöne, heile Welt, es gibt auch Nachteile. Sprechen wir ein bisschen über die negativen Punkte von Instagram. Oder Dinge, die dir zum Beispiel negativ aufgefallen sind. Dinge, die du sagst, da habe ich Bauchweh.
Ja, einerseits ist es der Algorithmus, der mir ein bisschen Bauchweh bereitet. Instagram hat wie Facebook auch einen Algorithmus eingeführt, der die Bilder nicht mehr in chronologischer Reihenfolge darstellt. Das ist zwar jetzt schon 2 Jahre her, man gewöhnt sich dran, man akzeptiert, dass man probiert, diesen Algorithmus zu hacken. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die Leute ausprobieren. Man kann sich Follower kaufen, man kann sich Likes kaufen, man kann Engagement-Gruppen beitreten, wo man halt zu einem Zeitpunkt postet und sich gegenseitig die Bilder kommentiert, damit man in den ersten paar Minuten möglichst viel Engagement hat. Das ist aber alles ein bisschen fake, das ist alles ein bisschen falsch, das sollte man nicht tun. Instagram sollte eine Plattform bleiben, die man aus Freude bedient und einfach sein Portfolio zeigen möchte und auch eben diese Inspiration finden kann. Die andere Sache ist, Instagram braucht sehr viel Zeit. Also wenn man gerne wachsen möchte, wenn man gerne einen Account aufbauen möchte und dementsprechend vielleicht auch ein bisschen in die Influencer-Szene reinrutschen möchte, um bereit zu sein, für eben, also um spannend zu sein für Brands und andere Firmen, dass man Kollaborationen starten kann, braucht man viel Zeit, weil nur echtes Engagement wird dann auch tatsächlich bewertet von Instagram und dem Algorithmus und dementsprechend wird das Bild auch ausgespielt oder eben nicht in die Feeds der anderen oder in den Explore-Tab. Und Zeit ist ein großer Faktor, das ist wirklich...
Ich möchte da einhängen, eine Frage überspringen. Mir ist aufgefallen, ich meine, ich habe auch einen Instagram-Channel, ab und zu hatte ich so einen Eindruck, dass vieles so ein bisschen heiße Luft ist, weil die Leute dermaßen nach Followers und Likes suchen. Was sagst du dazu? Also es geht wirklich darum, den eigenen Channel, sei das mit einer Engagement Group, sei das, indem man stundenlang Bilder liked und kommentiert, damit sie kommentiert sind. Erzähl mal ein bisschen dazu.
Also es ist Segen und Fluch und da bin auch ich davon betroffen. Also nehme ich mich nicht heraus. Es ist, Instagram ist ein Kanal, den man bedienen kann. Man muss ihn nicht bedienen, man kann ihn bedienen. Man kann ihn mehr oder weniger bedienen. Und wenn man halt wirklich sehr aktiv ist und vor allem auch bei den jungen Leuten, bei den jungen Menschen zwischen 14 und 18, sage ich jetzt mal, ist Instagram der Kommunikationskanal. Für mich ist es halt wirklich so, die heiße Luft, die ist da. Auch bei mir teilweise. Also das ist wirklich, ich habe ja auch ein Interesse daran, dass der Account wächst, dass ich ein gewisses Engagement habe, dass ich attraktiv bleibe für Kollaborationen mit anderen Brands. Bei mir ist es aber, je länger ich dabei bin, desto mehr möchte ich mich eigentlich darauf konzentrieren, wirklich wieder das zu tun, was mir Spaß macht und das zu zeigen, was mir Spaß macht. Ich möchte nicht nur noch Schweizer Berge zeigen, ich möchte auch meine Reisen zeigen können, die Bilder, die ich auf meinen Reisen mache. Natürlich sind es meistens Landschaftsbilder, aber ich möchte auch gerne mal ein Porträt machen und ich möchte gerne mal etwas anderes zeigen, als einfach immer nur die Schweizer Berglandschaft. Und das ist schon das Ziel. Und da merkt man halt, dass das Engagement und die Likes, die fallen. Das ist nicht das, was diese Leute, die mir folgen, sehen möchten. Und dann kommt der Frust und dann denkt man, lohnt sich das überhaupt noch? Will ich das überhaupt noch weitermachen? Dann kommt der Zweifel, soll ich aufhören? Soll ich irgendwas Neues aufbauen? Und das ist schon, also schon schwierig, aber im Prinzip, also ich mache es jetzt so, ich habe einen Blog, habe einen zweiten Account und auf dem zeige ich jetzt einfach meine Reisen. So,
ich mache deshalb drei Accounts, weil ich einfach, damit man den Account, den Channel sauber hält, oder? Ja, genau. Weil das die Community am liebsten hat.
Ja, und dann genau. Kann man, also man versklavt sich schon ein bisschen in der Community und seinen Followern. Und da muss man wirklich aufpassen, dass das nicht zu sehr ausartet. Dass man irgendwie sich immer noch selber treu bleibt und das macht, was einem Spaß macht. Ja. Also wirklich ganz wichtig, weil sonst ist man dann plötzlich mittendrin. Also ich höre das immer wieder, dass sehr viele junge Leute möchten Influencer werden. Mhm. Das kann man ja nicht lernen, das macht man einfach. Ja. Und darum auch mein Tipp, beginnt eine Ausbildung, beendet die Ausbildung und kümmert euch dann ums Influencer werden.
Okay. Das ist so. Wir sind ganz am Anfang gefragt, ob Instagram das Allerheilsmittel ist. Haben wir kurz schnell darüber gesprochen. Mich würde interessieren, welche anderen Social-Media-Kanäle das du zusätzlich noch nutzt.
Also wenn du nach Boris Baldinger suchst und vielleicht noch eine spezielle Plattform dazu fügst, findest du wahrscheinlich überall, dass ich einen Account habe, aber ich bediene nicht alle. Mhm. Das ist ein bisschen doof, weil eigentlich sollte man nur die Kanäle bedienen, die man dann, bei denen man tatsächlich Zeit hat, die auch zu bedienen. Meine Hauptkanäle sind aber ganz klar Instagram. Mhm. Auf Platz 1, mhm. Facebook und Twitter.
Mhm. Platz 2. Twitter? Als Fotograf?
Ja. Gut. Ich hole mir da einfach die News und blase da ein bisschen Content raus. Also es ist nicht wirklich mehr zum Lesen und zum Dabeisein und zum Sehen, was andere machen, aber nicht wirklich, um meine Arbeit zu promoten. Auf Facebook lade ich jetzt aktuell immer mehr Videos hoch, weil da habe ich irgendwie eine größere Reichweite. Ich habe noch einen YouTube-Kanal. Ich vlogge in letzter Zeit ein bisschen, aber der ist eigentlich irrelevant, das ist für mich einfach nur zum Spielen aktuell, zum mich selber ein bisschen austoben. Aber bei mir ist ganz klar Instagram, Twitter und Facebook.
Also verschiedene Kanäle nicht nur auf einen setzen. Als Newcomer hat man noch Chancen auf Instagram?
Ja, Instagram liebt neue Benutzer. Instagram boostet neue Benutzer, absolut. Also wenn man anfängt mit einem Account aufsetzt, ich habe das jetzt gerade mit meinem Blog getan, einem Blog-Account auf Instagram, und da hatte ich beim fünften Bild oder so, oder beim vierten Bild, bei dem ich das gepostet habe, hatte ich fast 200% Engagement. Weil wenn das Bild gut ist, wenn die Qualität stimmt und man selber auch ein bisschen aktiv ist mit dem Account, dann merkt Instagram, oh, da ist jemand, der gibt sich Mühe. Und der ist neu und den pushen wir jetzt ein bisschen. Den möchten wir jetzt gerne ein bisschen anfixen. Den möchten wir jetzt sagen, hey, du kannst erfolgreich sein. Und das ist natürlich dann schon ein schönes Gefühl, wenn man plötzlich wieder, auch wenn es nur 400 Follower sind, aber dann irgendwie 600 Likes, das sind schon ziemlich toll. Und wenn man sieht, in den Statistiken, wenn man einen Business-Account hat bei Instagram, steht dann irgendwie 88% der Leute, die dieses Bild gesehen haben, folgen dir nicht. Dann weiß man, oh, Instagram hat das Bild gemacht und hat das in den Explore-Feed zum Beispiel reingespielt oder auch als Vorschlag bei anderen Benutzern gebracht, dass die mein Bild entdecken oder bei den Hashtags, die ich dann gesetzt habe. Und das macht dann schon auch eben, dieses Suchtpotenzial wird durch das sehr stark gefördert und das ist natürlich ganz klar im Sinne von Instagram, weil die möchten ja, dass jeder Benutzer mindestens einmal am Tag auf die Plattform geht, weil genau dann ist Instagram spannend für die Werbetreibenden. Dann hat Instagram den Leverage, also eigentlich die Grundlage, Werbung auch verkaufen zu können.
Guter Übergang zur nächsten Frage. Wie viel Zeit verbringst du mit Instagram pro Tag?
Es war ganz schlimm mal. Ich habe mehr als 2 Stunden pro Tag, war das, als ich wirklich in der Aufbauphase war. Aktuell ist es zwischen 15 bis 30 Minuten. Aber das ist das absolute Minimum. Und meine Followerzahl sinkt seit circa 2,5 Monaten, weil ich nicht mehr so aktiv bin. Ich habe jetzt schon über 400 Follower verloren in 6 Wochen, glaube ich. Ich war auf Reisen, da hatte ich nicht so viel Internet, konnte nicht so viel posten, hatte Projekte, habe meinen Fokus auch anders gelegt und dementsprechend, ja. Also wenn man nicht aktiv ist, wenn man nicht dabei bleibt, dann bestraft Instagram einen User auch. Und das ist dann auch wieder ein bisschen frustrierend, aber so konnte ich mich jetzt auch ein bisschen lösen. Also es ist, habe ich wieder den Sprung geschafft von, ich muss jetzt das unbedingt tun, auf, ich mache nur noch das, was mir wirklich gefällt.
Und hast du auch eine neue Komfortzone mit Instagram gefunden?
Ja, sieht so aus. Ja, also mir ist es nicht mehr ganz so wichtig. Ich habe die Priorität jetzt ein bisschen geschiftet. Mein Fokus liegt jetzt wieder auf anderen Punkten.
Ja. Genau. Schnell noch eine Frage zum Geld verdienen mit Instagram. Verdienst du direkt mit Instagram Geld?
Ich verdiene direkt und auch indirekt mit Instagram Geld.
Erzähl ein bisschen über das.
Das direkt Geld verdienen, das sind Kollaborationen, hauptsächlich mit Tourismusregionen. Das ist zum einen Graubünden Ferien, da durfte ich schon mit der ganzen Familie 2 Wochen in die Ferien und Familienerlebnisse testen. Das wurde alles bezahlt und auch noch ein kleines Taschengeld für die Content-Produktion, weil wir haben dann wirklich für den Familiensektor Content produziert. Und andererseits sind das Einladungen, die man zum Beispiel von jetzt gerade vor ein paar Tagen war ich mit Salt und mit Schweiz Tourismus unterwegs und haben dort den Can Simmen, den allerersten Olympiasieger in der Halfpipe getroffen, durften einen Tag lang in der Grindelwald-Region, Grindelwald-Eiger-Jungfrau-Region unterwegs sein, Skifahren, bisschen Content produzieren. Und da kriegt man Verträge und da heißt es, du machst jetzt 3 Bilder, dir wird die Übernachtung bezahlt, das Essen bezahlt, machst 3 Bilder auf Instagram, machst ein bisschen Werbung für die Region und du bekommst einen gewissen Betrag ausbezahlt für diese Leistung.
Also bist du ein richtiger Influencer?
Wahrscheinlich.
Sehr wahrscheinlich. Ich möchte gerade ein bisschen zu den Influencern gehen. Influencer ist auch so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. In den letzten Monaten habe ich das Gefühl, hat sich das Wort Influencer so ein bisschen zu einem Schimpfwort entwickelt.
Ah, ja, ja.
Was das sagst ist du da? Oder wie empfindest du das? Warum oder wie?
Influencer-Marketing ist wie alles. Also Influencer sein, das war ein Hype. Und wenn ein Hype entsteht, dann gibt es immer solche, die machen das richtig. Und es gibt solche, die machen das komplett falsch. Also die ziehen dann eigentlich die ganze Szene in den Boden und machen auch die Szene ein bisschen lächerlich. Das Lustige am Influencer-Marketing, alle haben das Gefühl, sie müssen jetzt Influencer-Marketing betreiben und man muss jetzt Influencer sein. Also einerseits haben wir die Brands, andererseits haben wir dann halt die Leute, die sich diese Kanäle aufbauen wollen und ein Stück von dem Kuchen haben wollen. Und wir hatten den Hype, dann kam der tiefe Fall und aus meiner Sicht sind wir jetzt in einer Etablierungsphase. Und viele Firmen haben noch nicht begriffen, dass Influencer-Marketing wirklich ein Kanal ist, den man bedienen kann, aber nicht muss. Und das ist wirklich so, jetzt rede ich als Meatmaker, die neue Agentur, das Schimpfwort ist nur so herausgekommen, weil viele Leute einfach nur das Geld gesehen haben, das man damit verdienen kann und dementsprechend alles gemacht haben und sich selber nicht mehr treu waren. Die Sache ist, dann kommt plötzlich irgendein Brand, sagt, verkauf mir doch bitte dieses Waschmittel. Ich sage jetzt die Marke nicht, aber es gibt ein tolles Beispiel auf Instagram, wo dann wirklich sehr absurde Bilder dabei herauskommen und das schadet der ganzen Branche. Und das führt dazu, dass dann halt auch andere Leute das Gefühl haben, das taugt ja nichts.
Community reagiert auf
so. Die Community reagiert. Ja. Und die Sache ist halt wirklich auch, also die Brands können das falsch machen, aber auch die Influencer selbst können das falsch machen. Weil wenn man nur das Geld sieht und sich selbst vergisst und einfach für alles den Kopf hinhält und Werbung verkauft, dann ist das nicht Influencer-Marketing. Influencer-Marketing, ein Influencer ist für mich ein Mensch, der sich einem gewissen Gebiet einen Überfluss an Know-how angeeignet hat, weil er sich dafür interessiert.
Das ist schön gesagt, weil jetzt gerade bei dieser Waschmittelgeschichte, die jetzt gerade in den Medien ist, das hat mich ein bisschen erstaunt, weil eben die Influencer eigentlich Profis sein sollten, aber voll das Teil gegen die Wand gefahren haben.
Aber der Marketing-Effekt war super.
Eigentlich dann schlussendlich.
Auch negativ Werbung ist Werbung, weil absolut. Das bleibt jetzt in den Köpfen. Ja, und ja. Waschen tut das Waschmittel immer noch. Von dem her. Nee, also es ist wirklich, man kann es richtig oder falsch machen und mir ist wirklich wichtig, dass wenn man Influencer-Marketing betreibt, dass man sich richtig beraten lässt, dass man vielleicht sich selbst auch ein bisschen in das Thema einliest und halt dementsprechend entscheidungsfähig ist, ist jetzt das ein gutes Projekt oder nicht. Ich sage auch Firmen teilweise, es funktioniert jetzt halt nicht, Influencer-Marketing funktioniert für euch nicht, aber dafür funktioniert was anderes umso besser.
Ja. Wir haben jetzt ein bisschen über die Aktivitäten auf Instagram gesprochen. Lass uns kurz noch so ein bisschen einen Blick in die Zukunft werfen. Wie lange gibt es die Plattform Instagram noch? Ich frage deshalb, weil wir haben das noch erlebt, die Plattform MySpace. Ja, genau. Die war mal in aller Munde und jeder ist da drauf gewesen und mehr oder weniger über Nacht ist das Teil im Erdboden verschwunden. Facebook kämpft ebenfalls mit Problemen, mit sinkenden Zahlen. Kann Instagram sowas auch passieren?
Ja, also Instagram gehört Facebook und wenn Facebook jetzt diese Probleme nicht in den Griff bekommt, dann kann es schon auch schwierig werden. Aber die Plattform an sich erfreut sich immer noch an sehr viel und an sehr großer Begeisterung von ganz vielen Menschen. Und es ist die Plattform, die in den nächsten 2 bis 3 Jahren immer noch überdimensional gegenüber anderen Plattformen wächst. Das merkt man, sie haben zum richtigen Zeitpunkt haben sie Snapchat kopiert. Sie haben aktuell über 300 Millionen Story-User pro Tag. Und Snapchat schon lange überholt.
Also. Und Snapchat notabene auch, ein Riesenproblem. Ja. Einmal Kylie einen falschen Post gemacht, gleich mehrere Milliarden Börsenwert in den Bach runtergeschickt.
Ja. Genau. Ja, also es ist, Instagram hat eine Zukunft. Diese Zukunft kann man, ich würde sagen, auf 3 bis 4 Jahre garantieren. Was danach kommt, wissen wir nicht. In der Social-Media-Welt ist es aber so, dass die Plattformen mit den Usern altern.
Ja.
Du musst dir das so vorstellen, Instagram ist aktuell das pubertierende Kind von Facebook.
Ja, ne?
Ja. Facebook ist mit uns gewachsen. Also ich habe mich 2006 angemeldet, jetzt haben wir 2018, ich bin 12 Jahre älter, Facebook auch. Damals hat es geheißen, Werbung auf Facebook und dafür bezahlen, bist du denn wahnsinnig? Und heute macht es jeder. Dann kam Instagram und dann hat es geheißen, ja, chronologisch, alles super, wunderbar. Und Instagram wird wachsen mit der Userschaft, also mit, sie werden es nicht schaffen, immer nur die Jungen anzuziehen, weil irgendwann muss die Plattform so viele Bedürfnisse abdecken, dass sie eben nicht mehr spannend ist und den Fokus nicht mehr hat. Das heißt, sie wird, also aus meiner Sicht, wird sie mit den Benutzern zusammenwachsen und erwachsen werden.
Boris, wir haben vorher über die heiße Luft diskutiert, von wegen, dass viele Follower, viele Instagram-Channel benutzen, dass sie einfach followen und liken bis zum geht nicht mehr. Kann das auch der Tod einer Plattform sein, wenn vielleicht die Kunden draußen merken, dass auch viel heiße Luft
auf wenn der Sinn der Plattform verloren geht, ja. Also wenn dann wirklich der ursprüngliche Sinn verloren geht, aber das geht noch ein bisschen.
Weil
aber
siehst du eine Gefahr darin?
Es gibt immer noch mehr Benutzer und Fans von Instagram, die das tatsächlich auch sehr ernst nehmen und diese Plattform wirklich benutzen. Und es gibt überall gibt es Trolls. Im Internet gibt es auf jeder Plattform Trolls, die eine Plattform falsch verwenden oder zu ihrem eigenen Vorteil zu verwenden, versuchen und einen Vorteil rauszuziehen für sich selber. Und das gibt es immer. Und irgendwann kann es schon sein, dass dann diese Anzahl an möchte gern Influencerin und Trolls dann zu groß wird für die Plattform und sie dann stirbt, weil sie wirklich nicht mehr interessant ist. Aber jetzt gerade vor 1-2 Tagen wurde Instagram Shopping in diversen europäischen Ländern eingeführt, was wieder einen Schritt weiter, eine weitere Entwicklung eigentlich bedeutet, einen Schritt weiter ist für Instagram und für das ganze Monetarisieren dieser Plattform und dementsprechend denke ich nicht, dass Instagram in den nächsten 2, 3, 4 Jahren wirklich groß zu kämpfen hat. Sie werden immer wieder mal Probleme haben, aber auch Facebook hatte Probleme und ich gehe nicht davon aus, dass diese Plattform in einer absehbaren Zeit sterben wird. Überhaupt nicht.
Schönes Schlusswort zum Thema Instagram. Gehen wir mal ein bisschen weiter in den Rest der Fotografiewelt. JPEG oder RAW?
Beides. Also ich fotografiere oft beides, weil die Rohdaten sind natürlich toll, da kann ich im Nachhinein die Bilder noch nach meinem Geschmack bearbeiten, aber oft nehme ich die Bilder auch direkt aufs Handy und mache eine Instagram-Story zum Beispiel oder vertwittere auch mal ein Bild und das funktioniert halt nur mit JPEGs und dementsprechend fotografiere ich immer JPEG und RAW. JPEGs noch nicht in einer großen Auflösung, sondern in einer mittleren Auflösung mit nicht zu vielen Details, weil auf dem Handy sieht man das dann eh nicht, aber die kommen dann direkt aufs Handy. Und dann wird das so online geladen. Andererseits, wenn ich an Events fotografiere mit meinem Partner Vinito, lade ich die Bilder direkt auf einen FTP-Server über eine Kamera und von dort sind sie dann innerhalb von 3 bis 4 Minuten direkt live auf dem Web verfügbar und werden die auf Screens dargestellt dann. Das ist eigentlich eine Art Live-Fotografie.
Also JPEG?
JPEGs, unbearbeitete JPEGs, das heißt von Anfang an gut fotografieren.
Klar. Genau. Wie sicherst du deine Daten?
Das ist ein gutes Thema, das ist ganz ein schwieriges Thema, weil wenn man an einen Backup-Workshop geht, heißt es eigentlich immer, ja, kein NAS verwenden, also Network Attached Storage, weil da hängt noch ein Controller vorne dran. Ich habe aber zwei NAS zu Hause, also die Bilder gehen alle auf den NAS. Wenn der Controller dann mal abraucht, habe ich ein Problem, weil die Daten dann nicht mehr gelesen werden können. Heute ist es noch kein Problem, weil ich kann die NAS noch kaufen, die Synology NAS, die gibt es noch. Aber in 10 Jahren wissen wir nicht, ob die Firma noch existiert. Wenn dann der Controller kaputt ist, dann Darum heißt es eigentlich immer, Daten auf einer normalen Festplatte, die man einfach einstecken kann und die Daten immer wieder auslesen kann, sichern, auf dem NAS sichern. Und dann habe ich lang Photoshelter verwendet, das kostet $50 im Monat, habe meine Bilder hochgeladen aufs Netz. Das war aber dann ein manueller Prozess und den habe ich irgendwie immer wieder vergessen oder vernachlässigt, weil wenn du dann mal von einem Event zurückkommst und 60, 70 GB Daten dabei hast, das dauert dann schon eine Weile und dann ist dein Computer doch sehr stark ausgelastet und du kannst ihn nicht einfach wieder wegnehmen. Ich bin jetzt halt nicht so, dass ich zwei Computer habe, ich habe halt nur einen. Und aktuell verwende ich Backblaze. Das backupt eigentlich meinen ganzen Computer und auch den Fotoordner, weil jedes Projekt kommt immer zuerst mal auf die interne Festplatte des Laptops und Backblaze lädt das dann aufs Web und macht das dann, wenn der Computer online ist und dann habe ich die Daten eigentlich, das geht dann auch über Nacht und immer wenn ich online bin, wird das hochgeladen.
Also gibt es nicht das einzig wahre Backup-System, das einzig
das habe ich für mich, das habe ich für mich noch nicht gefunden, nein, das ist ein großes Thema, aber ich gebe dem zu wenig Fokus, also ich müsste mich ein bisschen mehr darum kümmern eigentlich. Aber bis jetzt habe ich zum Glück, wo es Holz, noch nie wirklich ein Problem.
Noch eine Sowias-Auch-Frage, Nikon oder Fuji?
Von Herzen beides. Ich liebe meine Nikon-Kameras für all meine Events und Jobs, die ich ausführe. Ich bin der Meinung, dass der Fokus auf meiner Fuji noch nicht ganz so präzis schnell ist wie auf meiner Nikon. Das kann aber auch ein User-Fehler sein, weil wenn ich mich auf einen Brand spezialisieren würde, dann würde das schon funktionieren, denke ich jetzt mal. Aber ich liebe die Gewichtsersparnis der Fuji, wenn ich in die Berge gehe. Ich bin nicht ein klassischer Landschaftsfotograf, sondern ich bin ein Landschafts-Action-Fotograf. Ich habe meistens kein Stativ dabei und da schlägt mich jetzt jeder Landschaftsfotograf, schlägt mich mit seinem Stativ in Grund und Boden und sagt, das geht doch nicht. Und ich sage, doch, das geht, weil mein Ziel ist es nicht, die Landschaftsfotografien als Print zu verkaufen, wo wirklich jeder letzte Pixel knackscharf sein muss, sondern meine Bilder gehen hauptsächlich auf Instagram und vielleicht auf einen Blogpost oder so. Mein Ziel ist es nicht, die Bilder zu verkaufen. Darum nehme ich die 2,5 Kilo Gewichtsersparnis mit in die Berge und nehme dann dafür ein bisschen mehr Schokolade und zu trinken mit. Und die Nikon ist effektiv mein Workhorse, also wirklich mit der arbeite ich an Events wie zum Beispiel am World Economic Forum oder an Firmen-Events und hole dann auch das Beste damit heraus.
Geht es uns sehr wahrscheinlich genau gleich, wir haben im Vorfeld schon darüber diskutiert, bei mir auch, beide Systeme parallel, das eine hat für den Bereich und den Einsatz Vorteile. Und die Nikon, wie du es auch gesagt hast, das Workhorse,
ja, genau,
das Unkaputtbare,
genau,
wenn es grob wirklich sein soll und
das
richtig wird, und produziert werden muss.
Das wird genutzt wie ein Traktor, also da wird auch nicht drauf geschaut, was passiert jetzt, die wird einfach wirklich benutzt. Das ist, bei der Fuji ist es wirklich noch ein bisschen mehr, das ist so für mich auch so ein Herzensding, weil ich liebe die Farben der Fuji, ich liebe die Funktion, ich liebe die Größe und das Gewicht, das ist wirklich
deckt sich übrigens bei mir auch mit dem RAW und JPEG, bei Nikon praktisch nur RAW und bei Fuji beides, weil Fuji für mich auch die Kamera ist, wo dann schnell mal was direkt aus der Kamera ins Netz geht.
Ja, genau.
Ja, wir sind schon bei der letzten Frage angelangt. Vielleicht gibt es draußen Zuschauer jetzt, die sich vor allem mit dem Thema beschäftigen, sich selber auch als Berufsfotograf selbstständig zu machen, im Thema Fotografie einzusteigen. Welchen Tipp würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der sich mit dem Thema Fotografie selbstständig machen möchte?
Ja, das ist schwierig. Ich habe auch im Vorfeld, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, mit ganz vielen Menschen geredet. Und der beste Tipp, den ich geben kann, jetzt so rein spontan, der mir einfällt, ist wirklich, baut euch ein Netzwerk auf. Trefft euch mit Menschen, die euch passen, die ähnlich sind wie ihr selbst. Baut das Netzwerk auf, um auch Inspiration zu finden und wenn ihr das getan habt, fokussiert euch wirklich nur auf das Selbstständigwerden. Weil so, je mehr man über das redet, was man tut, öffentlich, an Events, im Netz, desto mehr bekommen das die Leute mit im eigenen Netzwerk und desto mehr Support bekommt man auch. Weil wenn man coole Geschichten produziert, auch mal nur für sich selbst, das dann aber auch präsentiert, werden die Leute wieder auf einem aufmerksam. Instagram ist für mich eben nicht nur ein Kanal, auf dem ich meine Bilder zeige, es ist auch ein Marketingkanal. Ich zeige all meinen Leuten aus meinem Netzwerk, früher täglich, heute ein- bis zweimal in der Woche, ich bin hier. Und dementsprechend, je mehr ich zeige auf mehr Kanälen, auch im Offline-Bereich, an Events und wenn ich mal einen Business-Lunch mache, wenn ich den Leuten zeige, ich bin hier, bleibe ich in den Köpfen von den Leuten. Und wenn dann irgendjemand mal fragt, Boris, oder wenn irgendjemand fragt, kennst du einen Fotografen, sagt er, ja, den Boris. Oder weil ich bin in den Köpfen der Leute, ich komme immer wieder. Und darum ist mein Tipp, baut euch ein Netzwerk auf und bespielt dieses Netzwerk mit euren besten Inhalten. Und so bleibt ihr in den Köpfen von den Leuten und dementsprechend kommen dann auch die Aufträge und somit bleibt auch die Existenz gesichert.
Sehr schön. Boris, super Schlusswort. Ich danke dir herzlich für deine Teilnahme, für das Gespräch.
Hat Spaß gemacht.
Ich fand es sehr spannend. Ich glaube, wir haben ein bisschen einen Einblick über Instagram geben können, auch für Leute, die da noch nicht so ganz sattelfest sind. Mhm. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Bis bald wieder.
Schön durfte ich da sein. Und
gerne.
Viel Erfolg mit deiner neuen Serie, 19,5 Fragen.
Dankeschön. Das wäre es gewesen mit 19,5 Fragen an Instagram-Fotograf Boris Baldinger. Unten eingeblendet findet ihr die Adresse seines Instagram-Channels. Er freut sich sicher ganz bestimmt, wenn ihr ihm folgt. An dieser Stelle nochmals danke, dass ihr dabei gewesen seid. Subscribe doch bitte auch unseren Channel von Malown Photography auf YouTube. Dann verpasst ihr nämlich keine Folge von uns. Und da würde es mich freuen auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Herzlichen Dank. Und tschüss.